vorderen Fünftel. Ja. 2. Könige, Kapitel 5. Von Anfang des Kapitels bis Vers 19 werde ich lesen. 2. Könige 5. Thema der Predigt ist das Mädchen, der General und der heilende Gott. Das Mädchen, der General und der heilende Gott. Und Bibelkenner wissen jetzt schon, haben schon eine Ahnung, worum es geht. 2. Könige 5. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, das ist Syrien, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich sollte einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, dass als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, wenn er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus, also in den Tempel des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm: Geh hin im Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Amen. Das Mädchen, der General und der heilende Gott. Gott ist derselbe. gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist ein Gott der Heilung und ein Gott der Wiederherstellung. Er war es zur Zeit Jesu, er war es auch zur Zeit Elisas 800 Jahre früher und so ist er es auch heute, hier unter uns. Ein bisschen was haben wir davon schon gehört. Ich glaube, wir werden noch mehr hören. Wir kennen ihn, wir kennen seinen Charakter, wir kennen seine Verheißungen und er ist hier, er will seine Güte unter uns bekannt machen. Das Erste, was wir in dieser Geschichte sehen, ist dieses Mädchen. Ein gefangenes Mädchen wird zur Zeugin. Also eine Kriegsgefangene, wenn man sie so nennen darf, ein versklavtes Mädchen. Und in der ganzen Geschichte, könnte man wahrscheinlich sagen, ist sie die Person, die in der schwächsten Position ist. Mädchen im Ausland als Sklavin, völlig ausgeliefert. Und niemand würde ihr böse sein, wenn sie ihren Glauben für sich behielte. Sie sagt, naja, jetzt erstmal nicht so den Mund so weit aufmachen. Schon so gefährlich genug. Aber wir erleben hier, wie sie sich von Gott gebrauchen lässt und wie sie bezeugt, was Gott tun kann. Ich kenne einen Gott, der könnte hier helfen. Und das Erstaunliche, die Mächtigen ihrer Zeit hören auf sie. Die sagen nicht abergläubisches Geschwätz von so einem israelischen Mädchen, sondern der geht zu seinem König und ja, die Geschichte habt ihr gehört. Erste Herausforderung gleich am Anfang. Ja, bist du bereit? Sind wir bereit, von dem zu reden, was Gott getan hat? Auch von dem zu reden, was er tun kann, tun will? Und ich liebe diese Zeugniskultur, die wir hier im Gottesdienst haben. Und ich glaube, das ist sehr kostbar. Ich weiß, vielen ist das sehr wertvoll und die kriege ich dann haue, wenn ich die mal weglasse, weil es zeitlich eng wird. Aber ich sage euch auch manchmal, eigentlich ist das hier das Training. Also weil hier sind wir unter uns, mehr oder weniger, unter lauter freundlichen Menschen, die dann auch noch klatschen oder so. Also wir klatschen dann ja für den Herrn, nicht für den, der da so schönes Zeugnis erzählt hat. Aber das ist eigentlich das Training dafür, dass du auch da von den Taten Gottes erzählst, wo die Leute vielleicht nicht klatschen. Vielleicht auch nicht gerade dir eine klatschen, aber doch eher sagen, naja, also ob das jetzt mit deinem Gebet zu tun hat, ne, das hast halt Glück gehabt oder wäre halt sowieso gewesen oder wart erstmal ab, vielleicht kommt es ja auch wieder. Ja, erzählst du auch da fröhlich von dem, was Gott getan hat oder sogar von dem, was Gott tun kann, tun will. Ich freue mich, dass es immer normaler wird, habe ich den Eindruck, in der Gemeinde. Wenn einer von irgendeinem Problem erzählt, dass nicht alle anderen nur sagen, oh ja, das ist aber auch wirklich schlimm, sondern dass relativ schnell einer sagt, hey, komm, lass uns beten. Bet für dich. Und ich nehme das auch mit und bete weiter für dich. Das ist gut. Aber es kostet natürlich nicht so viel unter Leuten, die das mindestens im Prinzip glauben. So, manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass wir das glauben. Und da ist das wirklich gut. Ja, ich will das gar nicht kleinreden. Um Himmels Willen will ich das nicht. Aber ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, das mit jemandem, der gar nicht an Gott glaubt, zu sagen, ey, ich bete für dich. Darf ich für dich beten? Und dann meinst du auch noch, jetzt gleich. Ja, der sagt dann ja, oh, danke schön und so, ne? Und so, zünd mal eine Kerze für mich an, wenn du in der Kirche bist. Nee, jetzt dachte jetzt und mit Hand auflegen und so. Ist auch nicht jeder bereit. Das Schöne ist ja, Leute können uns das nicht verbieten, für sie zu beten. Also wenn du fragst, darf ich für dich beten, ist ja die Frage eigentlich nur, darf ich jetzt, während du dabei bist, für dich beten? Wenn du nach Hause gehst, darfst du sowieso für den beten. Ja, das kann er dir nicht verbieten. Religionsfreiheit, ne? Also, lässt du dich da von Gott herausfordern? Okay, wo kann ich jetzt was erzählen? Nicht nur, mir tut das gut, in die Kirche zu gehen und das sind andere, ja, so sozial ist das ja auch hilfreich, da irgendwie Beziehungen zu haben. Das verstehen Leute schneller. Und das ist ja auch schön. Aber ich kenne einen Gott, der kann da was machen. Darf ich mal mit ihm reden über dich? Und ich glaube, wir dürfen uns hier inspirieren lassen von diesem Sklavenmädchen, die wirklich was zu verlieren hatte an der Stelle. Wir haben meistens vielleicht ein bisschen was von unserem Standing bei den anderen oder dem Respekt, den sie vielleicht haben oder auch nicht, zu verlieren, möglicherweise auch gar nicht. Weil die das ausprobiert haben, haben erlebt, Die meisten Leute sind sehr offen und sind überrascht. Die meisten Leute, die keine Christen sind, haben das noch nie erlebt, buchstäblich, dass jemand für sie betet, außer bei ihrer Kindertaufe oder bei ihrer Hochzeit vielleicht oder irgendwelchen Ritualen. Aber einfach so im Bus oder bei der Arbeit. Und Gott gebraucht es. Und er gebraucht es ja hier. Wir haben ein fantastisches Zeugnis. Diese ganze Geschichte wäre nie passiert. Ich liebe das, so große Geschichten Gottes auf den kleinen Anfang zurückzuführen. Ja, der große Elisa und so weiter. Aber es wäre alles nicht passiert, wenn da nicht dieses Sklavenmädchen gewesen wäre. Und vielleicht bist du nicht der große Prophet Elisa, vielleicht bist du dieses Sklavenmädchen. Und Gott will dich gebrauchen. Okay? Dann haben wir diesen Naemann. Hier, ein stolzer Offizier findet neues Leben. Ein mächtiger Krieger, der aber an Aussatz erkrankt ist, Lepra oder irgendeine andere Hautkrankheit. In Israel hat die dich unrein gemacht, vom Gottesdienst ausgeschlossen. Also ein aussätziger Ausländer war in Israel doppelt unerwünscht. Doppelt unrein sozusagen. Aber er ist nicht unerwünscht beim Gott Israels. Das ist auch die herausfordernde Nachricht hier. Und die gute Nachricht, Jesus sagt das dann mal später, ja, es gab viele Aussätzige in Israel, aber Elisa hat nur den einen, diesen syrischen Hauptmann, General geheilt. Fanden dann seine Zuhörer nicht so schön. Aber Gott kümmert sich um diesen feindlichen General. Und daraus darfst du für dich ziehen, er weist heute niemanden ab und dich ganz bestimmt nicht. Sagt nicht, nee, du bist zu weit weg. Nein, wenn er sich um diesen Naemann gekümmert hat, dann wird er dich allemal segnen. Er kommt dann, ist ja eine ganz lustige Geschichte auch da mit dem König, der irgendwie die Krise kriegt, denkt diplomatische Verwicklungen. Und dann kommt er da mit seinen, ich sehe so 10 weiße SUVs da vorfahren beim Elisa, die ganze mit Warn, ja, mit oben Blaulicht drauf und so weiter, Motorräder, die ganze Kolonne. Bereit, den Wunderheiler mit Gold zu überschütten. Und der redet noch nicht mal mit ihm. Gibt's denn sowas? Ja, und, also, mal so aus Sicht eines geistlichen Leiters gedacht, mal ganz ehrlich, wenn jetzt, keine Ahnung, keine Ahnung, der Präsident oder die Königin von England oder sonst irgendwer sagt, hier, ich möchte gerne mal mit dem Pastor reden. Weiß nicht, ob ich da einfach sagen würde, hier, ich schicke dir mal eine WhatsApp und mach mal das und das. Elisa ist da ziemlich cool. Sagt, ja, Jordan und so 7-mal. Und nein, man hatte sich das genau ausgemalt, wahrscheinlich die ganze Reise über, wie das passieren würde. Wie dieser große Prophet Gottes sich vor ihn hinstellen wird und da mächtig was auffahren wird und dann kommt es ganz anders. Und das ist wieder die Frage an dich. Das ganz praktisch machen heute, wir gehen auch gleich ins Gebet. Ist das möglich, dass wir manchmal Gott festlegen, darauf, wie er jetzt gleich handeln soll? Also vielleicht, weil du es schon mal so erlebt hast oder weil es jemand anders so erlebt hast und du hast das gelesen oder gehört oder auf YouTube gesehen oder einfach, weil du dir das so wünschst, wie Gott denn jetzt bitte mit dir zu reden hat oder dich zu heilen hat oder was er denn in welcher Reihenfolge tut in deinem Leben. Denkt an diese 4 Freunde, die ihren Kumpel da zu Jesus schleppen. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, was die von ihm wollen. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und gibt ziemliche Diskussion und Verwirrung und heilt ihn dann so nebenbei dann auch noch körperlich, aber es ist so typisch Gott, oder? Dass er anders, die Diskussion mit Jesus kann ja aber sehr unbefriedigend sein, weil meistens auf die Fragen nicht richtig beantwortet, nicht richtig antwortet, irgendeine andere Frage stellt, die scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Lässt du dich da drauf ein? Ich glaube, auch da ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Darf Gott so an dir handeln, wie er es will? Bist du offen dafür, ihn machen zu lassen, auf seine Weise, zu seiner Zeit? Sagt, ja, du weißt genau, was du jetzt von Gott brauchst. Und er sagt, nee, Moment, erstmal ist ganz was anderes dran. Wir dürfen spezifisch beten und so, haben wir gelernt, ja, machen wir auch weiter. Aber wir dürfen auch spezifisch hören. Gott sagt, ja, okay, habe ich gehört, dass du dir das wünschst, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen Groll auf Person X oder was immer es ist. Der Naaman lässt sich dann schließlich darauf ein, lässt sich von seinen Dienern überreden. Das kostet ja jetzt nichts, kannst ja mal probieren. Und ich stelle mir das dann wieder vor. Also einmal untertauchen wäre schon was gewesen, aber jetzt 7-mal. Ich denke dann immer, wie ging es dir, also das ist so ein bisschen wie in Jericho, ne? Wie ging es dem nach dem 5. Mal? Alle stehen da und gucken zu, wie der große General da in diesem etwas schlammigen Jordan steht. Das ist jetzt ja wirklich kein majestätischer Strom. Aber er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat gesagt, okay, einmal mache ich und dann muss Gott heilen, sonst bin ich hier raus aus der Nummer. Er lässt sich drauf ein. Und er war entweder, jetzt kommt gleich die Heilung oder ich mache mich jetzt hier zum Deppen vor meiner ganzen Mannschaft. Und alle in Damaskus werden diese Story innerhalb von 48 Stunden rumerzählen. Darf ich dich ermutigen und herausfordern, das zu riskieren, etwas von Gott zu erwarten? Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt. Du hast für was gebetet, hast gedacht, du hast was von Gott gehört und irgendwie ist das alles nicht so gekommen. Und dann neigen wir manchmal dazu, dass wir dann auf Nummer sicher gehen. Und wenn wir dann noch beten, dann beten wir so ganz safe Gebete. Ja, so mit doppeltem Boden. So, Herr, es wäre total cool, wenn du könntest, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und dann fragt Gott, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. Und der weiß das, dass er das auch machen kann, wenn er es anders will. Das musst du ihm eigentlich auch nicht sagen. Und er braucht auch nicht deine Erlaubnis dazu. Ja, aber riskierst du die Enttäuschung? Also wenn du was willst, riskierst du auch enttäuscht zu werden. Buddha hat da eine ganze Religion draus gemacht. Ja, Bedürfnislosigkeit, dann gibt es kein Leid mehr oder so. Aber ob das jetzt der Weg zum Glück ist, habe ich so meine Zweifel. Vor allem, wenn wir einen guten Gott haben, der ja gerne gibt, nur eben manchmal anders und zu einer anderen Zeit, als wir uns das denken. Also, wenn wir um Heilung beten, dann beten wir auf der Grundlage von dem, was Jesus verheißen hat. Und auf dem, wer er ist. Und dann dürfen wir wissen, wir sind in seinem Willen. Auch wenn wir die Heilung nicht immer sofort und nicht immer auf die Weise erleben, manche sterben, obwohl wir für sie gebetet haben. Sterblichkeit ist auch nicht aufgehoben in dieser Welt, bis Jesus wiederkommt. So eine Frage des Zeitpunkts. Aber wir beten weiter. Wir beten im Willen Gottes. Und dann musst du das nicht selber 3-mal relativieren, sondern wage das doch, zu erwarten, dass er dir Gutes gibt. Und dann wirst du erleben, er gibt dir Gutes und er gibt dir auch Kraft, Spannungen auszuhalten. Manchmal müssen wir auch mit Spannung leben. Wir haben Anfang des Jahres Abschied nehmen müssen von Heike Bodecker, unsere Pastorin in Hamburg, die eine Pionierin war im Gebet für Heilung. Und sie hatte die Krebserkrankung und sie war gerade in der Wiedereingliederung und es war alles viel besser und dann kam das Biest wieder und es war dann eine Sache von Monaten nur noch. Es gibt es, natürlich, und wir müssen damit umgehen und wir müssen damit dann auch offen damit umgehen und nicht irgendwelche frommen Sprüche draufkleistern. Aber wir beten weiter und wir erwarten, dass Gott handelt, okay? Amen? Macht jemand mit? Ja, cool. Also, Naaman lässt sich auf Gott ein und er erlebt echte Verwandlung. Sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, also wie Babypopo oder so. Aber noch mehr, nicht nur die körperliche Wiederherstellung. Ja, er bekennt diesen Gott jetzt als den einzig wahren Gott. Es gibt keinen anderen Gott als diesen einen. Das hat er verstanden. Und er wandelt sich in einen umsichtigen, demütigen Mann. Er will sogar dann Erde mitnehmen, damit er, also auf das ist ja territorial gedacht, merkt ihr. Er will also auf israelischem Boden sozusagen den Gott Israels anbeten, auch wenn er wieder zu Hause ist. Stell mal vor, wie er sich das dann so irgendwie auf den Hof hakt oder so. Aber er hat verstanden, ja, das ist der Gott. Das ist der Gott, der mich geheilt hat. Das ist der Einzige, der Anbetung würdig ist. Und wir beten um körperliche Heilung mit großer Begeisterung, aber es kann noch etwas viel Größeres heute geschehen, als dass die schlimmste und die tödlichste Krankheit heute geheilt wird. Es kann noch etwas Besseres passieren. als jemand, etwas Besseres als dass jemand, der sonst dem Tod geweiht ist, ja, körperlich geheilt wird. Nämlich, wenn du das erste Mal Jesus vertraust, wenn du ihm begegnest als deinem Gott, als deinem Retter, als deinem Herrn. Er will dir Neues, er will dich segnen, er will dir auch Heilung schenken. Aber noch mehr, er will dir neues Leben schenken. Er will dich ganz rein machen in deinem Herzen. Er will dir die Gelegenheit geben, in deinem Leben ganz neu anzufangen. Das kann heute geschehen. Und das würden wir feiern, wenn es passiert. Und das ist das Ergebnis, was wir dann sehen. Ein heilender Gott wird verherrlicht. Und das ist das Thema, was sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Geschichte zieht. Wer handelt denn hier? Also wir haben uns die Personen angeguckt, da ist der König noch und Elisa und die anderen. Gleich am Anfang heißt es, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, also es ist ja ein Feind Israels hier. Aber es heißt von diesem Naaman, durch ihn gab der Herr, Jahwe, den Aramäern Sieg. Also alles ist in seiner Hand. Selbst den Sieg über Israel offensichtlich. Alles ist in seiner Hand. Und er ist der, der heilt, nicht der König von Israel. Ja, der hat ja theologisch völlig recht, bin ich denn Gott, dass ich jetzt hier irgendwie heilen kann? Aber auch nicht der Prophet. Und Naaman ist beleidigt, nicht nur, weil das irgendwie nicht standesgemäß ist, wie er hier behandelt wird, sondern weil er sich seine Heilung natürlich von diesem Mann Gottes, von diesem Propheten versprochen hat. Und er will gar nicht, er kriegt keinen Termin bei dem. Ja, du bist in diesem extra Meeting auf einer Konferenz und Heidi Baker betet für Leute und es sind so viele Leute und dann betet die Praktikantin für dich. Ich sage, ich wollte aber doch das. Ich habe den Eindruck, der Elisa macht das hier mit Absicht, weil er genau das zerbrechen will. Er will nicht dass der sein, der da aufs Podest gestellt wird. Er ist ein Diener, der macht hinterher noch, versucht dann noch so einen Deal mit den Geschenken, die er da mitgebracht hat und so. Das ist eine andere Geschichte. Aber genau deshalb schickt er den, glaube ich, weg, um zu zeigen, hey, ich bin hier nicht der Heiler, sondern unser Gott. Und Naaman kapiert das und wird wirklich zum Anbeter. Und das soll das Ziel sein. Ja, ich glaube, Gott will heilen, auch einfach, weil er ein barmherziger Gott ist. Weil er keine Freude daran hat, wenn Menschen leiden. Aber er handelt auch immer, damit er wiederum die Ehre bekommt. Damit wir ihm danken, damit wir ihn loben, damit das bekannt wird, was er für ein Gott ist. Und zu ihm wollen wir jetzt kommen. Wir wollen jetzt beten, wir wollen mit Gottes Handeln rechnen. Und es geht ja nicht darum, wer da jetzt betet. Ja, wir haben ja auch nicht die großen Gurus, sondern wir teilen uns in kleinen Teams auf. Überall im Raum werden gleich Teams sein, die werdet ihr gleich erkennen. Die haben auch so gelbe Schilder. Und ihr könnt dann während der Lobpreiszeit zu einem dieser Teams gehen. Und vielleicht sagst du, okay, zu dem kenne ich schon, da gehe ich zu dem oder gerade nicht. Aber das ist okay. Aber es geht letztlich nicht darum, wer da betet, sondern zu welchem Gott wir beten. Wer erkennt das? Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an den großen Gott. Und er ist es, der sagt, komm zu mir. Er ist es, der sagt, bittet und es wird euch gegeben. Er ist es, der sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Leben in Überfluss. Und Jesus, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Herr bist. Wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit und dass du heute hier bist, um zu handeln. Dass du schon gehandelt hast, dass du schon ermutigt hast, dass du schon korrigiert hast in unserem Denken und dass du jetzt auch ja, mit deiner heilenden Kraft unter uns wirksam werden willst. Und wir rechnen mit dir. Und wir bringen dir alle Enttäuschungen, alle Verletzungen, alle ja, blöden, frommen Sprüche, die uns Leute um die Ohren gehauen haben, die dürfen uns alle nicht abhalten, davon zu dir zu kommen. Und du willst uns beschenken mit deiner Gegenwart. Danke dafür, Herr. Wirke du jetzt unter uns, sei du unter uns mit deiner spürbaren Gegenwart. Einfach weil du so gut bist und weil du es gerne tun willst. Halleluja. Amen.